HR Info, das Sommerinterview. Diesmal zu Gast Robert Lambrou.
Er ist der Partei- und Fraktionschef der hessischen AfD, die seit der Wahl im Oktober hier im hessischen Landtag die Oppositionsführerin ist.
Für welche Themen will er diese starke Position nutzen? Das wollen wir von ihm wissen. Robert Lambrou im HR Sommerinterview. Mein Name ist Christoph Schelt.
Und ich bin Ute Wellstein.
Herzlich willkommen.
Hallo Frau Wellstein, hallo Herr Schelt. Vielen Dank für die Einladung.
Guten Tag, Herr Lambrou. Nach dem Messerangriff von Solingen überbieten sich die Parteien mit einem harten Kurs in der Migration. Da wurden Papiere vorgestellt. Es ist die Beschränkung von Sozialleistungen für Ausreisepflichtige angedacht oder soll beschlossen sein. Abschiebeflüge mit Straftätern nach Afghanistan erleben wir jetzt. Nimmt Ihnen das so ein bisschen den Wind aus den Segeln vor der Wahl im Osten?
Nein, überhaupt nicht. Denn die Alternative für Deutschland hat seit 2015 vor den Folgen dieser Masseneinwanderung gewarnt. Nur wir haben als einzige Partei nachweislich den festen politischen Willen, diese Masseneinwanderung zu beenden. Und die Maßnahmen, die da jetzt beschlossen werden, ja, sie gehen in die richtige Richtung, aber sie reichen nicht annähernd. Sie sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und der heiße Stein, das sind die Landtagswahlen im Osten.
Wir kennen Ihre Position zur Migrationspolitik eigentlich ganz gut. Wir möchten mit Ihnen auch über andere Themen noch reden hier im HR Sommerinterview. Und zu diesem Sommerinterview gehört auch immer unsere Box. Und die dürfen Sie sich jetzt gerne mal nehmen,
ja,
öffnen, reinschauen und beschreiben Sie gerne mal, was Sie da drin finden.
Dann bin ich mal gespannt, was Sie dieses Jahr da reingetan haben. Das ist ein ganz kleiner metallischer Gegenstand. Den kann man, glaube ich, aufmachen. Und das scheint mir ein Kompass zu sein.
Richtig. Sie sind ja Segler. Sie sind an einem See aufgewachsen. Also mit sowas haben Sie zumindest schon mal zu tun gehabt, oder?
Ich bin damit durchaus vertraut. Es war mein Jugendwunsch, auf große Fahrt zu gehen. Jetzt bin ich Politiker geworden. So kann es gehen.
Da braucht man ja auch, muss man Kurs halten, man braucht die richtige Richtung. Und wir wollen mit Ihnen natürlich, Sie ahnen es, nicht über die Segelei sprechen, sondern über Ihren politischen Kompass. Den möchten wir so ein bisschen ausloten mit Ihnen. Und dafür haben wir ein paar Zitate vorbereitet, zu denen wir Ihre Meinung hören wollen. Das erste Zitat. Unternehmen, die eigentlich einfach mal die Klappe halten sollten, wenn es um Politik geht. Von wem könnte das sein?
Das ist von Björn Höcke. Und hier muss man den Kontext sehen. Er hat in den Minuten davor ausgeführt, wie viel die Alternative für Deutschland für Unternehmen machen will. Die Unternehmen leiden unter ausufernder Bürokratie, hohen Energiepreisen und hohen Steuern und Abgaben. Und dafür sind die etablierten Parteien in den Regierungen verantwortlich und nicht die AfD. Und wenn dann 80 mittelständische Unternehmen sich praktisch gegen die AfD stellen, ist das zwar ihr gutes Recht, aber es ist natürlich enttäuschend, weil es ist eigentlich die Regierung, die sie kritisieren müsste.
Aber ist das wirklich patriotisch, der deutschen Wirtschaft so den Mund zu verbieten geradezu?
Ich habe ja gesagt, das ist ein unglücklicher Satz. Man sollte ihn aber im Kontext sehen. Ich bin mir sicher, dass Björn Höcke ihn so nicht gemeint hat. Wir stehen hinter den Interessen der deutschen Wirtschaft. Wissen Sie, die Wirtschaft ist die Grundlage unseres gesellschaftlichen Wohlstands. Politik muss sich darum kümmern, dass es der Wirtschaft gut geht. Und das tun die etablierten Parteien nicht. Es gibt doch unter diesen Mittelständlern nicht wenige, die ihre Produktion bereits ins Ausland verlagert haben, aber nicht wegen der AfD, sondern wegen der schlechten Wirtschaftspolitik der Regierung.
Ich will Ihnen noch ein bisschen Kontext liefern, denn Höcke hat in der gleichen Rede, die man auch nachschauen kann, ich hoffe, dass diese Unternehmen, die sich an der Kampagne gegen die AfD beteiligt haben, dass die in schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Wünschen Sie das den Unternehmen auch, dass sie in schwere Turbulenzen kommen?
Nein. Und die Parteilinie ist auch, dass wir hinter der Wirtschaft und den Interessen stehen. Und das tut Björn Höcke auch. Das war ein Halbsatz am Ende einer mehrminütigen Ausführung, warum er enttäuscht darüber ist, dass diese Unternehmen sich in die Politik einmischen. Und wenn sie das tun, warum sie nicht die Wirtschaftspolitik der etablierten Parteien kritisieren, sondern die der AfD? Wissen Sie, wir haben diese schleichende Deindustrialisierung nicht zu verantworten. Wir weisen seit langem darauf hin, was das für schlechte Konsequenzen für die Gesellschaft haben.
Die Wirtschaft fühlt sich von Ihnen nicht so gut vertreten. Der Thürische Landesverband der Familienunternehmer hat nach dieser Rede gesagt, Höckes Verwünschungen zeigen, wie wirtschaftsfeindlich die AfD ist. Und das Kölner Institut für Wirtschaft hat auch in einer Studie festgestellt, dass der ganz überwiegende Teil der Wirtschaft, 80%, in der AfD eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort sehen.
Die Unternehmer, mit denen ich rede, kritisieren die Regierung, ausufernde Bürokratie, hohe Energiepreise, zu hohe Steuern. Und die Wirtschaftsverbände sind natürlich auch politisch getrieben. Dieses Spiel kennen wir schon.
Was heißt denn politisch getrieben? Unterstellen Sie denen, dass die von Politikern gegen Sie gestellt werden?
Ich sehe, dass hier viele Leute in den Verbänden ganz oben auch Parteibüchern haben und das nicht ausgeschlossen werden kann, dass man vor so einer wirklich wichtigen, wegweisenden Wahl in Thüringen und in Sachsen alles gegen die AfD mobilisiert. Das kennen wir ja schon.
Naja, aber ein Wirtschaftsführer, ein Wirtschaftsunternehmen hat ja nun mal zuvörderst wirtschaftliche Interessen. Richtig. Also denen zu unterstellen, sie seien nur politisch gesteuert, widerspricht ja deren eigenen Interessen.
Das habe ich auch nicht getan. Ich habe darauf hingewiesen, dass weitere Interessen im Spiel sein könnten. Wissen Sie, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert. Ich bin Diplomkaufmann. Und ich sehe, was die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung anrichtet. Und wir erleben eine schleichende Deindustrialisierung. Wir haben mit die höchsten Energiepreise in Europa. Wir haben mit die höchsten Steuern. Und wenn Sie sich mit Unternehmen und übrigens auch Verbänden unterhalten, dann ist das Thema Nummer eins und nicht die AfD.
Trotzdem müssen wir festhalten, dass es große Sorgen um den Standort Deutschlands gibt von Seiten der Wirtschaft in Bezug auf Ihre Partei, die AfD. Und da gab es in dieser Woche auch eine große Zeitungsanzeige zu. Sie haben die wahrscheinlich wahrgenommen. Also da hat sich einer der größten Lebensmittelhändler Deutschlands in dieser Woche zu Wort gemeldet mit dieser Zeitungsanzeige. In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft. Gemeint ist damit natürlich Ihre Partei, die AfD. Kaufen Sie da noch ein?
Ja, ich kaufe da noch ein, auch wenn ich diese Kampagne nicht gut finde.
Warum nicht? Was stört Sie daran?
Mich stört zum Beispiel daran, dass das Logo der Edeka selber blau ist, dass es genug Lebensmittel gibt, ob Obst oder Gemüse, die auch blau sind, Blaubeeren zum Beispiel, Brombeeren. Und im Grunde genommen müssen wir uns für so eine Kampagne bedanken, denn das ist Wahlwerbung der AfD. Je sichtbarer die Stigmatisierung und Diffamierung und Ausgrenzung unserer Partei wird, umso mehr Leute erkennen das, weil es einfach mit Händen greifbar ist, und sagen, die wähle ich jetzt, weil die vertreten eigentlich meine Interessen.
Wir wollen Ihnen ein weiteres Zitat entgegenhalten, bei dem wir sehen wollen, wo Ihr politischer Kompass hinzeigt. Mhm. Das Zitat lautet: Wagenknecht und Ihr Bündnis Sarah Wagenknecht sind eine absolute Wählerfalle. Es ist Oppositionszersetzung. Das ist der Plan des Systems, dass die Altparteien zusammen mit den Kommunisten die Mehrheit für die AfD im Osten verhindern wollen. Mhm. Wissen Sie, von wem das ist, und teilen Sie das?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass das auch von Björn Höcke ist.
Das ist von Jochen Roos, einem Fraktionskollegen hier aus dem Landtag von Ihnen. Mhm. Teilen Sie seine Aussage?
Jeder Abgeordnete hat das Recht auf eine Einzelmeinung. Und da sollten Sie dann Jochen Roos fragen, wie er das gemeint hat. Wir haben unser Parteiprogramm und dafür stehen wir bei den Landtagswahlen, und dieses Parteiprogramm vertreten auch die Spitzenkandidaten.
Wie ist denn Ihre Haltung zum Bündnis Sarah Wagenknecht? Diese Frage könnte sich ja schon am kommenden Montag nach den Wahlen im Osten ganz konkret stellen. Sie haben ja viel gemein mit dieser Partei, so eine Fundamentalkritik am politischen System, ähnliche Schnittmengen in der Russlandpolitik, noch vieles mehr. Also wie ist Ihre Haltung dazu?
Also zunächst einmal, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine Abspaltung der Linkspartei. Deswegen sehe ich das sehr kritisch. Wir wollen aber nicht den Fehler machen, den die anderen Parteien bei uns gemacht haben und immer noch haben, nämlich Brandmauern aufziehen.
Wichtig, also würden Sie auch koalieren?
Wichtig ist, dass wir diese Masseneinwanderung beenden. Und nach der Wahl.
Das war jetzt nicht die Frage, Herr Lambrou.
Ich führe es doch jetzt gerade aus. Ich komme noch zu Ihrem Punkt. Wichtig ist nach der Wahl, dass mit den anderen Parteien geredet wird, um zu schauen, ob die AfD in Regierungsverantwortung kommen kann. Und wenn ja, mit einer Partei, wo möglichst große Schnittmengen sind. Weil der Wille der Mehrheit der Bevölkerung, diese Masseneinwanderung zu beenden, die muss sich endlich abbilden in Form von Regierungen, von Parteien, die diesen politischen Willen haben.
Sie träumen von Koalitionen und Regierungsbeteiligung, aber das Grundproblem ist ja, es will mit Ihnen keiner koalieren. Selbst Frau Wagenknecht hat es sogar schon ausgeschlossen. Gestalten kann man aber nur in der Regierung. Was müssten Sie denn in Ihrer Partei ändern, um für die anderen Parteien koalitionsfähig zu werden?
Ich sehe, dass die anderen Parteien etwas ändern müssen. Und zwar, dass die Brandmauer fallen muss. Wenn ein Friedrich Merz es ernst meint mit einer Wende in der Migrationspolitik bei der CDU, dieselbe Partei, die diesen Wahnsinn 2015 begonnen hat, mit welchem Koalitionspartner will er das denn glaubwürdig machen? Mit der SPD, mit den Grünen? Im Leben nicht. Wenn er die Brandmauer nicht niederreißt, dann hat er keine politischen Partner,
mit denen er das durchsetzen kann. Aber die Frage war ja an Ihre Selbstkritikfähigkeit. Die Frage war, was müssten Sie denn ändern? Gar nichts, nämlich
schauen Sie,
Ihre Rede.
Die AfD ist nicht perfekt, das sind die anderen Parteien auch nicht. Aber wir haben diesen Zustand des Landes nicht zu verantworten. Die anderen Parteien waren die letzten 10 Jahre in der Regierung und nicht wir. Diese Frage müssten sich eher die anderen Parteien stellen, was sie alles falsch gemacht haben, was sie alles anders machen müssten. Und vor allen Dingen, solange die Brandmauer nicht fällt, wird es keine parlamentarische Mehrheit für ein Ende der Masseneinwanderung geben. Und das ist das Thema, was die Bürger umtreibt, nicht erst seit Solingen.
Wir haben noch ein weiteres Zitat, das wir Ihnen gerne vorstellen wollen. Und das lautet, diese Partei, also die AfD, will unser demokratisches, freiheitliches System umstürzen. Davor muss ich Christinnen und Christen warnen. Rechtsextremistische Parteien wie die AfD in Thüringen sind für Christinnen und Christen nicht wählbar.
Ich weiß nicht, von wem diese Einzelmeinung ist.
Das ist keine Einzelmeinung, das ist von dem Limburger Bischof Georg Betzing. Und ja, die Bischofskonferenz, der er vorsteht, hat sich ähnlich geäußert. Alle katholischen Bischöfe in Deutschland haben sich ähnlich geäußert.
Ja, das ist enttäuschend. Mein Onkel war Pfarrer, der ist leider schon tot. Und er würde so etwas stark kritisieren. Christen sollten nicht ausgrenzen, sondern miteinander reden. Es gibt genug Christen bei uns als Mitglieder in der Partei, Millionen Christen, die die AfD wählen. Das ist genau diese Brandmauer. Es zeigt sich doch jetzt, dass wir mit vielem Recht gehabt haben. Die Politik der AfD wird immer stärker von anderen Parteien umgesetzt.
Aber Sie sagen, es sind auch Christen in der AfD. Wie sehr trifft Sie das denn, sowas, wenn so eine große kirchliche Gemeinschaft sich auch öffentlich gegen Sie wendet? Stichwort Wertekompass.
Ich halte das für falsch. Das Christentum besteht gerade auch darin, dass miteinander geredet wird. Und es enttäuscht halt auch viele Christen. Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten. Ich weiß innerhalb unserer Partei, dass das auch einer der Gründe ist. Diese Ausgrenzung der AfD, die kann so nicht weitergehen. Und wenn sie weitergeht, dann wird die AfD halt auf 30% gehen und auf 40%.
Aber wird man da nicht mal nachdenklich, wenn man merkt, also es sind ja nicht nur Einzelmeinungen, es sind die großen Kirchen, es ist die Wirtschaft, es sind große Wirtschaftsverbände, es sind Gewerkschaften. Also der Gegenwind kommt ja von allen Seiten. Dann muss es doch bei so einem Politiker den Moment geben, wo man denkt, vielleicht sollte ich meine Position doch noch mal überdenken. Vielleicht sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Haben Sie solche Gedanken manchmal?
Natürlich ist es wichtig, dass Sie als Politiker sich immer wieder selbst reflektieren und schauen, ob sie die richtigen Positionen vertreten, ob andere Parteien nicht vielleicht recht haben können. Aber wissen Sie, ich bin seit Anfang an in dieser Partei dabei, seit 11 Jahren. Und wir erleben diese Ausgrenzung und Stigmatisierung von Beginn an. Und sie wird auch immer stärker in dem Versuch, sich nicht mit uns inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern uns wegzubeißen, mittlerweile auch auf juristischem Wege. Und das funktioniert aber nicht, weil zum Beispiel in der Corona-Pandemie viele Bürger diese Ausgrenzung selber erlebt haben, wenn sie nicht die absolute Mainstream-Meinung vertreten haben. Das ist auch ein Grund, warum wir trotz dieses riesigen Gegenwindes mittlerweile in der Situation sind, dass jeder fünfte AfD wählt. Denn wir vertreten die Interessen vieler Bürger besser als die anderen Parteien.
Also wir sehen, alle anderen liegen falsch und Sie liegen richtig.
Das habe ich so nicht gesagt.
Es klingt ein bisschen so. Sie sagen ja, die anderen müssen alle was ändern und wir werden ausgegrenzt. Und ich sehe bei Ihnen noch keine Spur von Selbstkritik, noch nicht mal ein Zipfelchen, wo Sie sagen, okay, da können wir vielleicht auch noch mal was tun, um den anderen entgegenzukommen.
Wer hat denn bei den Auswirkungen der Masseneinwanderung seit 2015 recht gehabt? Wir oder die etablierten Parteien?
Ja. Wir sprachen ja über andere Themen, aber vielleicht stecken wir den Kompass wieder in die Box.
Wir haben, glaube ich, ein bisschen was erfahren über Ihren politischen Wertekompass.
Verstanden, wo der hinzeigt.
Immer wieder zu.
Dankeschön.
Denn wir wollen auch gerne noch Zeit haben, um mit Ihnen über landespolitische Themen zu sprechen. Ja. Wir stehen ja schließlich vor dem Hessischen Landtag. Die Schule in Hessen, die hat in dieser Woche wieder begonnen und Hunderte von Lehrern fehlen. Viele Stellen sind nicht besetzt. Und in dieser Lage hat sich Kultusminister Schwarz gemeldet mit einem Vorschlag. Er sagt, wir müssen auch versuchen, Menschen an die Schulen zu kriegen als Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht kein Pädagogikstudium gemacht haben, die aber ein Fachstudium gemacht haben und ein Referendariat. Das ist ja eigentlich ein sehr pragmatischer Vorschlag, um da kurzfristig zu helfen. Warum geht die AfD da nicht mit?
Also erst einmal bemerkenswert, dass dieser Vorstoß kommt. Der Bildungsminister hat im Grunde genommen in der Vergangenheit immer negiert, dass wir einen Lehrermangel haben. Selbstverständlich haben wir diesen Lehrermangel.
Ist ja ein neuer Bildungsminister.
Ja, trotzdem ist für eine CDU-geführte Regierung erstaunlich. Die hat in der Vergangenheit immer gesagt, es gibt gar keinen Lehrermangel. So, wir sind da deswegen skeptisch, weil wir ja jetzt schon sehen bei den Quereinsteigerprogrammen, die es gibt, dass da die Abbrecherquote 50% ist. Und hier wird jetzt ein Vorschuss gemacht, Menschen mit einem abgeschlossenen Studium in den Lehrerberuf zu bringen, ohne ihnen die ausreichende, auch pädagogische Ausbildung dafür zu geben und die Gelegenheit zu öffnen, dass man nur ein Schulfach unterrichten muss. Das wird in der Praxis nicht klappen. Wenn Sie mit Lehrern sprechen, dann kommen Sie auch ganz schnell zu diesem Schluss. Und aus diesem Grunde sagen wir, das ist der falsche Weg.
Aber was wäre denn der richtige Weg, um jetzt schnell für die heutige Situation die jetzige Lücke zu schließen?
Auch hier muss man erstmal ganz klar feststellen, dass dieses Problem sich über 10 Jahre aufgebaut hat.
Ja, aber Sie wollen ja gewählt werden, um Probleme zu lösen. Also was wäre Ihr Vorschlag, um dem jetzigen Lehrermangel in Hessen zu begegnen? Jetzt, sofort für dieses Schuljahr und nächstes.
Hier gibt es keine Lösung. Und die anderen Parteien haben hier auch keine Lösungen. Ich kann Ihnen sagen, was wir wollen. Wir wollen zum Beispiel ein ausführliches Stipendienprogramm für Lehrer in den Mangelberufen.
Ja, aber das wird ja erst in 5 oder 7 Jahren dann, wenn die ausgebildet sind, wirksam.
Richtig.
Und bis dahin lassen Sie die Schüler ohne Lehrer sitzen?
Nein. Auch hier trägt, by the way, ein Ende der Masseneinwanderung dazu bei, dass weniger Schüler.
Haben wir verstanden, dass die Massenimmigration bei Ihnen an allem schuld ist?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Es verschärft aber gesellschaftliche Probleme.
Aber es ersetzt doch keine Lösung. Wir wollen doch von Ihnen einen Lösungsvorschlag.
Ja, beispielsweise ukrainische geflüchtete Kinder, die sind ja nun mal da in den Schulen in Hessen und um die muss sich gekümmert werden, die müssen beschult werden und Sie können ja nicht ernsthaft fordern, die jetzt wieder zurück ins Kriegsgebiet in die Ukraine zu schicken.
Herr Schelt, das ist ein gutes Beispiel, weil die Generalkonsularin der Ukraine, die sitzt in Hamburg, hat 2022 gebeten, dass diese Schüler nicht integriert werden in die hessischen und deutschen Schulen, sondern dass es über E-Learning-Plattformen und mitgeflüchtete ukrainische Lehrer gelöst wird, das Problem. Und so hätte man einen Teil des Lehrermangels weggehabt.
Also hat man aber nicht. Der Lehrermangel ist da.
Hat man sich falsch entschieden.
Was ist Ihre Lösung?
Was ist denn die Lösung der anderen Parteien? Was ist die Lösung der Landesregierung?
Wir haben ja eben einen Vorschlag. Zum
Beispiel der Vorschlag des Kultusministers.
Ja, und das ist eine Verzweiflungslösung, weil wir brauchen gut ausgebildete Lehrer. Wir sehen doch in den PISA-Studien,
aber
dass
ich wüsste
wir jedes
gerne mal,
Jahr
was die AfD
gehen.
Tun würde, wenn man regieren will und gewählt wird. Mhm. Dann ist das doch in die Zukunft gerichtet und nicht nur immer jammern über das, was andere falsch gemacht haben, sondern einen Lösungsvorschlag auf den Tisch zu legen, wie man es besser macht.
Sie können Schulverwaltungsassistenten einstellen, um die Lehrer von Bürokratie zu entlasten, damit die Lehrer, die wir haben, zielgerichteter eingesetzt werden können. Sie können bei dem Thema Inklusion, können Sie dafür sorgen, dass mehr von diesen Schülern wieder in Förderschulen gehen, wo sie auch besser gefördert werden können.
Wo auch Lehrer gebraucht werden.
Je homogener die Klassen sind, desto einfacher ist es für die Lehrer, hier zu unterrichten. Es gilt nicht nur, Lehrer weiter aufzubauen. Es gilt auch dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen in diesem Job nicht so sind, dass immer mehr Lehrer sagen, ich halte die Belastung nicht mehr aus, ich höre auf oder ich reduziere. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Lehrer in den letzten Jahren ihre Vollzeit reduziert haben auf Teilzeit, dann ist das ein ganz klarer Fingerzeig, dass wir auch diesen Berufsstand zunehmend überfordern.
Okay, wir wollen noch ein bisschen Zeit haben für andere landespolitische Themen.
Es gibt keine einfachen Lösungen, weil das Problem hat sich über mehr als 10 Jahre aufgebaut. Dafür ist nicht die AfD verantwortlich. Die anderen Parteien haben keine sofortigen Lösungen. Warum sollten wir welche haben?
Wir wollen noch Zeit für andere landespolitische Themen haben. Und da ist das wichtigste Projekt Ihrer Fraktion seit Beginn dieser Legislaturperiode die Einrichtung eines Corona-Untersuchungsausschusses hier im Hessischen Landtag. Ja. Sie sagen, Sie wollen die Politik aufarbeiten, mit der die Corona-Pandemie hier in Hessen gemanagt wurde. Bringen wir uns erstmal alle kurz auf den aktuellen Stand.
Oktober 2023. Nach der Landtagswahl kündigt Andreas Lichert, Co-Chef des frisch gekürten Oppositionsführers AfD, einen Corona-Untersuchungsausschuss an.
Wir haben nach Lage der Dinge genug Abgeordnete dafür.
Doch die Lage ändert sich. Einer geht von selbst, ein anderer wird gegangen, wegen Kontakten zu Neonazis. Ein Ausschuss in den Ofen? Nein, April 24 auf einer Pressekonferenz gibt die AfD bekannt, wir können den Ausschuss beantragen. Dank der Stimme des geschassten Abgeordneten Sascha Herr. Für den Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou kein Widerspruch.
Aus unserer Sicht ist das keine Zusammenarbeit.
Ziel sei die seriöse Aufarbeitung der Pandemiepolitik. Dabei scheint das Urteil wie beim AfD-Abgeordneten Heiko Scholz schon gefällt.
Die hessische Landesregierung hat darin versagt.
Im Mai soll der Landtag über den Einsetzungsantrag abstimmen. Eigentlich Formsache, doch die anderen wollen nicht abnicken. Dieser Antrag sei in Teilen verfassungswidrig, so Ingo Schon, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU.
Er ist nicht bestimmt genug. Er verstößt gegen das Bundesstaatsprinzip. Er nimmt die Ergebnisse schon vorweg, die eigentlich untersucht werden sollen.
Erneut droht das aus. Gutachter müssen ran. Im Juni sagen auch sie, teilweise verfassungswidrig. Was nun? Man einigt sich, zumindest vorerst, auf 7 statt 43 Fragen und auf einen Corona-Untersuchungsausschuss light.
Ja, Herr Lambrou, also wir sehen, Ihr groß angekündigter Corona-Untersuchungsausschuss, der ist im Prinzip schon vor dem Start eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Ärgert Sie das sehr, dass Sie nicht mal das hinbekommen haben?
Wir haben unser zentrales Wahlkampfversprechen durchgesetzt gegen den erbitterten Widerstand der anderen Fraktionen, die ja immer behaupten, sie wollten aufklären, aber in Wirklichkeit Angst davor haben. Dieser Ausschuss hat sich konstituiert.
Aber es ist ja nur ein Ausschuss light. Er hat jetzt nur 7 statt 43 Fragen, wie von Ihnen eigentlich gewünscht.
Ja, das ist bedauerlich. Aber diese 7 Fragen können wir angehen, aufklären, Fakten schaffen.
Sie haben angekündigt, dass Sie da auch noch vor den Staatsgerichtshof ziehen wollen. Wann können wir mit dieser Klage rechnen?
Wir werden Ihnen Bescheid sagen, wenn es soweit sein sollte. Da ist eine Frist von 6 Monaten. Das ist aber für den Untersuchungsausschuss irrelevant. Er hat sich konstituiert und er hat jetzt der Aufgabe nachzugehen, inwieweit die Maßnahmen und Entscheidungen, die die Regierung in der Corona-Pandemie getroffen hat, angemessen waren. Und wir wissen durch die ungeschwärzten RKI-Files, dass aus heutiger Sicht Schulschließungen, Lockdowns, Maskenpflicht im Flyen, dass das unangemessen war.
All diese Fragen werden aber im Untersuchungsausschuss jetzt gar nicht mehr behandelt, wenn es nur um diese 7 Fragen geht. Mhm. Sie klingen jetzt so zurückhaltend. Sie hatten doch gesagt, Sie wollen vor den Staatsgerichtshof gehen und so klagen, dass wieder alle Ihre Fragen in den Untersuchungsausschuss eingeführt werden. Ist das vom Tisch? Klagen Sie doch nicht? Sie können ja jetzt mal Klarheit schaffen, weil es da ein bisschen Verwirrung gab.
Es gibt keine Verwirrung. Wir haben angekündigt, dass wir uns das Verhalten der anderen Fraktionen nicht gefallen lassen und dass wir da vor dem Staatsgerichtshof klagen. Aber das betrifft den Untersuchungsausschuss in der jetzigen Form nicht. 7 Fragen sind erstmal übrig geblieben und hier gilt es jetzt, den Willen von 41% der Hessen laut Hessentrend, die die Einsetzung dieses Ausschusses für notwendig erachtet haben, auch nachzukommen. Das sind doppelt so viele Menschen, als AfD gewählt haben.
Diese Fragen,
bei der Landtagswahl in Hessen.
Diese Fragen, von denen die 4 renommierten Gutachter gesagt haben, die sind verfassungswidrig, umfassen zum Beispiel die Arbeit von Bundesbehörden, also ja, zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut. Glauben Sie, dass Sie vor dem Staatsgerichtshof die Richter überzeugen können, dass ein Landesparlament die Bundesbehörden untersuchen und beurteilen darf?
Ja, und ich kann Ihnen da auch ein konkretes Beispiel geben, denn alle Punkte, die wir im ursprünglichen Einsetzungsantrag hatten, haben einen Hessenbezug. Am 13. März 2020, das wissen wir aus den ungeschwärzten RKI-Files, hat das Robert-Koch-Institut, eine Bundesbehörde, die dem Bundesgesundheitsministerium untergeordnet ist, intern für sich auf wissenschaftlicher Basis den Schluss gefasst, dass Schulschließungen nur in Regionen mit besonders starker Virenverbreitung sinnvoll sind. Am gleichen Tag hat die Ministerpräsidentenkonferenz bundesweit die Schulschließungen beschlossen. Wir wollen wissen, auch in der Befragung von Mitarbeitern des Robert-Koch-Institutes und der Ministerpräsidentenkonferenz, da gibt es Protokolle, ob Ministerpräsident Volker Bouffier von diesen internen wissenschaftlichen Ansichten des Institutes gewusst hat oder ob er auch hinter die Fichte geführt wurde vom Bundesgesundheitsminister Spahn.
Das können
Sie, ist Hessenbezug, das ist relevant.
Das könnten Sie nur klären, wenn alle Ihre Fragen genehmigt werden würden. Das heißt, Sie sagen es hier nochmal in aller Klarheit, Sie gehen vor den Staatsgerichtshof, um zu klagen, dass alle Ihre Fragen in diesem Ausschuss vorkommen dürfen.
Ich habe Ihnen gerade an dem Beispiel erklärt, warum es sehr wichtig ist.
Ja oder nein, Herr
Lambrou? Wir haben diese Klage doch angekündigt. Dazu brauchen wir das Sommerinterview nicht.
Ja, es gab zwischendurch Verwirrung, wie Sie vielleicht einigen Zeitungen entnehmen konnten. Danke für dieses Sommerinterview.
Nächste Woche unser letztes Sommerinterview für dieses Jahr. Dann mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU.
Das war HR Info, das Sommerinterview mit Robert Lambrou. Fraktionschef der AfD im Hessischen Landtag und Landesparteichef.